Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und wir wechseln zu einem anderen Berliner Opernhaus. Seit den Intendantenjahren von Barry Kosky gilt die Komische Oper Berlin als das Haus, das die Operette entstaubt und zu neuem Leben erweckt hat. Jetzt nimmt man sich dort einer ganz besonderen Epoche an, dem sogenannten heiteren Musiktheater der DDR. Das war ab den 60er Jahren eine Antwort auf die beliebten Musicals des Klassenfeindes in den USA. Als erstes inszeniert Axel Ranisch Messeschlager Gisela, ein Stück voller Ohrwürmer, das Axel Ranisch an eine Silvesterbowle erinnert.
Ich kann das immer nur vergleichen mit Silvester bei meinen Großeltern. Also diese große Bowle, dieses große Bowleglas mit den Früchten, die sich mit Cognac vollgesogen haben. Das ist so ein bisschen dieses Gefühl und man hat 2 Stunden lang einfach eine ziemlich gute Laune.
Und vermutlich deshalb war Messeschlager Gisela auch ein absoluter Renner. Nach der Uraufführung 1960 gab es in nur einem Jahr 25 neue Produktionen und auch im Westen wurde die Operette gespielt. Nächsten Samstag ist die Premiere, aber schon heute gab es ein Symposium, bei dem über den Spagat von Subversion und Staatskunst in der DDR diskutiert wurde. Mit dabei war Klaus Lederer, ehemaliger Kultursenator von Berlin und Politiker der Linken. Guten Abend.
Hallo Frau Gorgis, ich grüße Sie.
Sie waren 1989, als es mit der DDR zu Ende ging, erst 15 Jahre alt. Messeschlager Gisela hatte also seinen größten Erfolg, bevor Sie überhaupt geboren wurden. Aber verstehen Sie, warum die Komische Oper die Operette jetzt wieder auf den Spielplan setzt?
Ja, ich verstehe das total, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass die Komische Oper sich einen bestimmten Bereich verdrängten oder zum Teil tatsächlich real vergessenen, jedenfalls aus dem öffentlichen Bewusstsein geratenen musikalischen Erbes annimmt. Das hat Barry Kosky mit den jüdischen Künstlerinnen und Künstlern gemacht, die aus dem Land getrieben wurden oder die sogar in die Vernichtungslager deportiert worden sind. Und jetzt hat die neue Intendanz Philipp Röking, Susanne Moser, sich dieses Themas zugewendet, weil sie offenbar der Ansicht sind, dass es auch in den über die Jahre hinweg entstandenen Werken des heiteren Musiktheaters Dinge gibt, die künstlerisch auch heute noch überzeugen können, die künstlerisch auch heute noch relevant sein können, wenn man denn eine adäquate Art und Weise findet, das auf die Bühne zu bringen.
Messeschlager Gisela handelt von einem Betriebsleiter eines Modeateliers in Berlin, der Kleidung herstellen lässt, die kein Mensch tragen kann. Und damit will er Erfolg auf der Modemesse in Leipzig haben, die kurz bevorsteht. Zum Messeschlager wird dann aber nicht ein Entwurf aus seiner Chefetage, sondern einer von der Mitarbeiterin Gisela, die Mode für die Frau und nicht gegen sie macht. Und hier mal ein kleiner Ausschnitt, damit wir mal wissen, wie das klingt. Ein Loblied auf diese Gisela. Kommt sie ins Büro, oho, Gisela, du machst alle froh. Ein kleiner Ausschnitt aus Messeschlager Gisela. Titel der Podiumsdiskussion heute war ja heiteres Musiktheater zwischen Subversion und Staatskunst. Herr Lederer, inwiefern war denn das damals subversiv?
Also zunächst war in der DDR ja mehr oder weniger alles Staatskunst, weil Auftraggeber war die DDR, war das Volk der DDR vertreten durch die staatlichen Organe. So. Insofern fand da eigentlich nichts statt, ohne dass öffentliche Mittel im Spiel waren und in bestimmten künstlerischen Bereichen über die Existenz der DDR hinweg gab es immer mal wieder Phasen, in denen auch größere Freiräume existierten und dann gab es andere Phasen, wo die Kulturpolitik die Künste und auch die Künstlerinnen und Künstler ordentlich an die Kandare genommen hat. So oder so war es Auftragskunst in einem diktatorischen Regime. Auf der anderen Seite ist natürlich über die Jahre hinweg auch immer wieder ein Spannungsfeld da gewesen, in dem Künstlerinnen und Künstler versucht haben auszutesten, welche Möglichkeiten haben sie, sich kritisch durchaus auch auseinanderzusetzen mit den Verhältnissen im Lande. Ich meine, das war heute auch ganz spannend zu hören. Also keines dieser Stücke des heiteren Musiktheaters wäre ja länger auf der Bühne geblieben, wenn die Leute da nicht hingegangen wären. Also es ist eben, wenn es schlechte Propagandakunst war, tatsächlich auch das reale Problem, dass die Leute schlicht nicht ins Theater gegangen sind, während umgekehrt auf eine originelle, kluge Art und Weise zu versuchen, die Spielräume zu nutzen und tatsächlich auch einfach nur die Leute zu unterhalten, dann hatte das durchaus auch einen Resonanzraum. Und Sie sagten ja vorhin, Es wäre im Grunde so die Antwort auf den Westen gewesen. Ich würde das gar nicht so sagen. Es gab Operette ja als Musikform immer schon. Es gab die Oper als Musikform immer schon. Und ein Stück weit war nach 1945 das, was sich im heiteren Musiktheater abspielte, auch ein Stück weit Versuch von Verdrängung oder von Traumaverarbeitung der Zeit davor. Musical als die Musikform, die aus dem angelsächsischen Raum natürlich auch beeinflusste, was hier passierte. Und bis zum Mauerbau guckte man sich durchaus auch gegenseitig direkt an, was vor Ort passierte, auch in West und Ost. Also das beeinflusste sich gegenseitig, die Form des Tanzens, des Singens, der textlichen Arbeit, der Umgang mit Ironie und Slapstick, auch das Spiel auf der Bühne. Das war zum Teil natürlich irgendwie von den Methoden her eigentlich auch etwas, was sich gegenseitig in Ost und West immer befruchtet hat. Das war 61 dann vorbei.
Genau, das war dann das Jahr des Mauerbaus und 1960, als dieses Stück entstanden ist, war eben noch das Jahr davor. In welcher Phase hat sich die DDR denn damals befunden und wird das irgendwie in dem Stück verhandelt? Zum Beispiel die Lage der werktätigen Frauen, die hier ja am Schluss in der Figur der Gisela über den eitlen Chef triumphieren. Konnte das damals vielleicht auch so Nerv treffen?
Also da das Stück ein großer Erfolg war, muss es einen Nerv getroffen haben. Denn auch andere Stücke, die jetzt durchaus nicht von schlechter künstlerischer Qualität gewesen wären, haben es dann gerade bis zur Generalprobe geschafft oder wurden nach zwei oder drei Aufführungen schlicht abgesetzt. Und Sie haben ja vorhin selber beschrieben, dass dieses Stück tatsächlich auch eine große Resonanz hatte, lange Zeit und viel gespielt wurde, selbst im Westen gespielt wurde. Natürlich ist es so, dass immer konkrete Verhältnisse, also die DDR war in einer schwierigen Situation. Der Mauerbau sollte ja auch verhindern, dass die Werktätigen in den Westen gehen, dass der DDR die Leute wegrennen. Das war ja auch durchaus Ausdruck einer Krisensituation. 1953 war der Aufstand der Arbeiterinnen und Arbeiter in der DDR. Das ist alles noch nicht so lange her gewesen. Und unter diesen Bedingungen versuchten Menschen, Künstlerinnen und Künstler, dann eben eine ansprechende Form von Bühnenaufführung zu machen, die natürlich aber die leichte Muse ist. Die versucht, sich auf spöttische, auf originelle Art und Weise auseinanderzusetzen mit dem Arbeitsleben, mit dem konkreten Lebens- und Arbeitsumfeld und versucht, dem einen Ausdruck zu geben, in dem sich die Menschen auch wieder finden. Und das funktioniert natürlich nicht als reine Propagandakunst, sondern da musste es Spielräume und auch Freiräume geben und die Künstlerinnen und Künstler haben diese Spielräume, so scheint es ja auch, sehr, sehr gut genutzt, denn es ist Kunst von hoher Qualität.
Also die künstlerische Qualität ist unbestritten und auch die Relevanz damals, es ist ja geschrieben worden von Gerd Natschinski, das ist ein Schüler von Hans Eisler und einer der bekanntesten Komponisten der DDR. Was wurde denn heute besprochen, wie man sich so einem Stück jetzt angemessen aus heutiger Zeit mit einem wenig Abstand nähern kann?
Naja, wir haben heute über die Frage geredet, wie war das Verhältnis zwischen Kulturpolitik, staatlichen Vorgaben, im Zweifelsfall auch Kontrolle des künstlerischen Schaffensprozesses? Wie viel Einfluss durch staatliche Institutionen gab es und wie viel Freiraum hatten die beteiligten Künstlerinnen und Künstler, wenn sie so ein Stück auf die Bühne gebracht haben? Wir haben aber auch darüber geredet, wie ist es eigentlich heute mit der Kunstfreiheit? Ja, angesichts zugespitzter öffentlicher Debatten, in denen sehr, sehr schnell, und das hat es eigentlich auch immer schon gegeben, in denen dann sehr schnell auch mal Forderungen erhoben werden, dass dieses oder jenes nicht mehr finanziert werden soll, dass dieses oder jenes in einer bestimmten Weise anstößig sei, dass dieses oder jenes auf Spielplänen öffentlicher Institutionen nichts zu tun hätte. Also wir sind ja auch heute immer noch in so einem Spannungsfeld, obwohl sich sicherlich die Kulturpolitik heute von der Kulturpolitik in der DDR im diktatorischen Regime deutlich unterscheidet. Aber auch heute gibt es solche Spannungsfelder und über die haben wir tatsächlich diskutiert. Und die Frage, die ich ganz spannend finde und weswegen ich mich jetzt auch auf die bevorstehende Premiere freue, der Inszenierung von Axel Ranisch: Wie gelingt es eigentlich, einen Stoff, der ja konkret historisch in einer ganz anderen Zeit entstanden ist, auf eine Art und Weise zu reproduzieren, zu inszenieren, dass er mit unseren heutigen Verhältnissen, mit unseren heutigen Problemen irgendwie in Beziehung zu setzen ist? Und das ist sicherlich eine ziemliche Herausforderung, aber das kann auch unfassbar spannend werden. Ich bin da sehr neugierig.
Wir auch. Klaus Lederer über Messeschlager Gisela. Darum ging es heute auf einem Symposium in Berlin. Ab kommenden Samstag ist die Operette zu sehen im Zelt am Roten Rathaus, weil das Gebäude der Komischen Oper Berlin gerade saniert wird. Danke, Herr Lederer, für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und die Kritik zur Inszenierung von Axel Ranisch, die hören Sie natürlich nächsten Samstag hier in Fazit.